Hand aufs Herz. Wann haben Sie das letzte Mal ein Konzertplakat gesehen und sich gedacht, ach, keine Ahnung, wer dieser Geiger ist, aber da muss ich hin? Eben, wahrscheinlich noch nie. Doch warum gehen manche Menschen begeistert ins Konzerthaus und andere, obwohl sie Musik lieben, nie? Liegt es am Programm, an den Preisen oder vielleicht an etwas ganz anderem? Mein heutiger Gast stellte und stellt sich genau diese Fragen und hat gemeinsam mit ihrem Team Antworten gefunden, die weit über das Kulturmanagement hinausgehen. Denn sie machten sich Gedanken über Werbung hinaus und dachten zum Beispiel auch über Psychologie, Markenführung, Kulturvermittlung und den Wandel von Kulturinstitutionen nach. Mein heutiger Podcast-Gast ist Anne-Kathrin Röhm. Sie verantwortet im Konzerthaus Dortmund die Bereiche strategisches Marketing, Kommunikation und Vertrieb und verbindet Markenstrategie, Marktforschung und Kulturvermittlung auf eine Weise, die in der deutschen Kulturlandschaft Maßstäbe setzt. Mit ihr darf ich darüber sprechen, warum klassische Werbung für Kultur oft an den Menschen vorbeigeht, weshalb Emotionen wichtiger sein können als Künstlernamen und wie eine starke Marke Menschen den Mut geben, Kultur neu zu entdecken. Freuen Sie sich auf ein Gespräch über Psychologie, Neugier, Markenführung und darüber, wie Kultur mehr Menschen erreichen kann, ohne sich selbst zu verbiegen. Also, Ohren und Herz auf! Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Soziologische Perspektiven. In diesem Podcast geht es um Politisches und Menschliches. Die Gespräche mit meinen Gästen sollen Gedankenfunken streuen und es sollen damit gerne weitere Feuer entfacht werden. Denn Veränderungen gelingen uns Menschen dann, wenn wir einen gemeinsamen Diskurs finden. Und der Grundstock dafür sind Dialog, gemeinsames Denken und Nachdenken. Dazu kann dieser Podcast anregen oder auch irritieren, ganz wie Sie wünschen und wie Sie es zulassen. Audio ab. Guten Morgen, Frau Röhm.
Hallo, guten Tag.
Ich habe mich auf Sie gefreut und aufs Thema sowieso. Und deswegen bin ich jetzt auch gleich ganz neugierig, würde gern mit meiner ersten Frage gleich durchstarten. Außer natürlich, Sie haben einen ersten Wunsch oder eine erste Frage an mich. Dann dürfen gerne Sie zuerst starten, wenn Sie wünschen.
Nein, vielen Dank. Ich freue mich sehr, dass ich hier sein kann und mein Thema erzählen kann, erläutern kann. Und vielen Dank dafür, für die Einladung.
Ja, sehr, sehr gerne. Frau Röhm, Sie kommen ja ursprünglich aus dem Brandmanagement bei Henkel. Das ist ja nun doch ein ganz anderes Genre als das Genre, in dem Sie jetzt tätig sind. Jetzt arbeiten Sie für eines der renommiertesten Konzerthäuser aus Deutschland, kann man so sagen. Was fasziniert Sie oder was hat Sie denn damals schon so fasziniert, diese Verbindung zwischen Marke und Kultur?
Spannende Frage. Ja, also unter Marke oder Markenführung steckt ja eine Art Technik, nämlich wie man Ideen, Dienstleistungen, Produkte an Menschen vermitteln kann, es attraktiver oder sie attraktiver machen kann für Menschen. Und also wenn man so ein bisschen mal anschaut, auf der einen Seite, wie gesagt, eben Produkte, Dienstleistungen, Services, auf der anderen Seite die Menschen, die vielleicht ein Bedürfnis haben, dann ist das so eine Art Vermittlungstechnik, finde ich. Und das Spannende an Marken ist ja, dass sie in der Regel an einem sehr tiefer liegenden Bedürfnis ansetzen bei Menschen. Und ich habe mich halt immer gefragt, ob es das halt in der Kultur, gerade bei klassischen Konzerten, eben auch gibt. Also dass man nicht nur ins Konzert geht, weil man jetzt irgendwie einen Künstler hören möchte, sondern ob es da vielleicht ein tiefer liegendes Bedürfnis gibt. Und dieser Gedanke an Marke, den fand ich eben spannend.
Mhm. Nachvollziehbar. Und bei Ihnen ist es auch so, Sie haben ja eine Forschung dazu gemacht, Sie haben auch mehrere Menschen befragt, aber die erste Idee, die dahinter gesteckt hat, dass Sie für sich gesagt haben, wir kennen unsere Besucher, die kommen, aber wir kennen die nicht zu uns kommen. Vielleicht, weil sie uns noch nicht kennen oder weil sie noch nicht so in der Klassik oder in der Musik verankert sind. Aber warum denken Sie genau, dass diese Perspektive für Sie als Konzerthaus so wichtig war?
Naja, ich glaube, wir als Kulturorganisationen, die ja auch mehrheitlich doch staatlich gefördert sind. Wir haben irgendwie ja auch den Auftrag, dass wir möglichst viele Menschen erreichen. Abgesehen davon, dass ich persönlich auch finde, dass es einfach ein wunderbares Produkt ist. Ich möchte das auch gerne teilen. Aber ich glaube, es ist auch unsere Verantwortung, das zu tun. Und ja, Sie haben es schon gesagt, es gibt halt viele Menschen, die kommen halt sowieso, weil sie eben bestimmte Künstler oder Werke hören möchten. Aber ich glaube halt, es gibt eben auch Menschen, die vielleicht den Werke, Komponisten, Künstlerinnen nichts sagen und die aber vielleicht trotzdem ein Interesse daran hätten, an dem, was wir hier bieten. Und ich glaube, da müssen wir verstehen, was diese Menschen, wie ich die Menschen erreichen kann. Und es gibt ja nicht Besucherforschung, aber die setzt sich halt sehr häufig damit auseinander, was sind eigentlich Barrieren? Also warum kommen Menschen nicht in Museen, in Konzerthäuser? Aber sie beschäftigen sich wenig damit, was könnten Gründe sein, warum Menschen kommen? Und das hat mich in unserer Forschung halt interessiert.
Und dann haben Sie 3000 Menschen befragt in Ihrer Forschung. Und was war für Sie persönlich dann so die ganz überraschende Erfahrung und Erkenntnis, die Sie daraus gezogen haben? Oder vielleicht erzählen Sie auch noch mal so ein bisschen zu Ihrer Forschung. Was genau haben Sie denn mit wem erforscht? Sie haben wahrscheinlich mit Fragen erforscht, denke ich mal, ne?
Richtig, genau. Also wir haben halt mit einem Marktforschungsinstitut zusammengearbeitet, was auch normalerweise eher, sage ich mal, im Profitbereich tätig ist, weil wir einfach diese Kompetenz halt haben wollten im marktforscherischen Sinne. Und die Idee war halt, dass wir eben, also Studien gibt es ja ganz viele, auch vor allen Dingen Zufriedenheitsstudien tut man, macht man ja in der Regel als Kulturorganisation, setzt man auf, dass man seine Besucherinnen fragt, was gefällt ihnen und so weiter. Aber was in der Regel halt nicht vorliegt, ist einmal zu verstehen, wie Menschen, die zu uns kommen, ticken. Also, ne, was motiviert sie eigentlich zu einem Konzertbesuch? Und umgekehrt, also wir haben 2000 Besucherinnen gefragt und wir haben, das ist eigentlich das Novum, das gab es bis dahin eigentlich in der Kultur noch nicht. Wir haben eben 1000 Nichtbesucherinnen gefragt und eben auch uns dafür dieses sogenannte soziopsychologische Profil der Menschen gefragt. Also, ne, was treibt sie im Leben an? Womit beschäftigen sie sich? Was sind ihre Motivationen auch möglicherweise? Höhere Ideen fürs Leben. Die Erkenntnisse daraus waren eigentlich, das war total spannend, dass wir einmal bei den Besucherinnen eben nicht nur diese eine Zielgruppe haben, also die KonzertbesucherInnen, sondern dass sich in diesen Besucherinnen letztendlich sechs unterschiedliche Gruppen herauskristallisiert haben. Also sechs verschiedene Typen von Menschen, die unterschiedliche Motive haben, warum sie halt in ein Konzerthaus gehen. Und die auch wirklich sehr krass unterschiedlich sind, ja. Und das war die erste Erkenntnis. Und die zweite Erkenntnis war, dass im Prinzip die Nichtbesucherinnen, dass bei denen letztendlich dieselben Motive grundsätzlich vorliegen. Das heißt also, wenn man das mal zusammenfasst, Besucherinnen und Nichtbesucherinnen unterscheiden sich gar nicht fundamental, sondern letztendlich gibt es von den potenziellen Besucherinnen mehr da draußen. Also wenn wir diese Motive ansprechen, dann erreichen wir auch Nichtbesucherinnen potenziell. Dritte Erkenntnis war, wenn ich die vielleicht noch ergänzen darf, ist, dass wir letztendlich ja irgendwie immer davon ausgegangen sind, dass die Leute vielleicht mit Angeboten sich, also Nichtbesucherinnen, überzeugen lassen, indem man es ihnen leicht macht, mit Crossover-Angeboten oder mit neuen Formaten. Aber nein, die Leute wollen herausgefordert werden. Die wollen nicht, dass wir es ihnen inhaltlich leicht machen. Die suchen durchaus eine Herausforderung. Wir müssen halt nur einfach andere Wege finden, sie davon zu überzeugen, dass es sich lohnt.
Sie haben jetzt Motive angesprochen und auch sechs Persona, würde ich mal so sagen, Personengruppen. Würden Sie da noch ein bisschen was dazu sagen, bitte, was die Motive sind und was vielleicht diese sechs Personengruppen da waren, die da aufgetaucht sind in der Forschung?
Also grundsätzlich ist es ja so, dass wir immer davon ausgegangen sind, dass Menschen halt ins Konzerthaus gehen, weil sie ein Konzert sehen wollen. Und das ist, sage ich mal, eher so eine funktionale Ebene. Und was wir halt festgestellt haben, ist es, dass es eine Ebene darunter gibt. Und dass diese Ebene darunter eher also tiefenpsychologisch zu verstehen ist und bei den Motiven ansetzt. Und diese Motive, das ist eigentlich so grundsätzlich, wenn man das mal zusammengefasst, das Thema Verbindung. Also Verbindung zu sich selbst, zu seinen eigenen Emotionen, zu seiner Fantasie, zu seiner Vergangenheit, vielleicht zu seiner Kindheit, Verbindung aber auch zu anderen Menschen. Oder vielleicht sogar Verbindung im Sinne, wie verstehe ich eigentlich mich im Kontext mit etwas viel Größerem, was ich gar nicht rational begreifen kann. Das würde ich sagen, ist mal ganz basal formuliert, die das Grundbedürfnis, was Menschen halt haben.
Und diese sechs unterschiedlichen Persona, die Sie angesprochen haben?
Diese sechs Personas unterscheiden sich halt zum Beispiel natürlich in ihrem Vorwissen. Also es gibt halt Menschen, die halt ganz gezielt zu uns kommen, weil sie Künstler XY sehen wollen oder ein Werk. Und die wollen halt letztendlich vor allen Dingen auch irgendwie diese Auseinandersetzung mit der Kunst, mit dem tiefen Verständnis der Kunst. Also da geht es halt, ne, ist im Prinzip diese Auseinandersetzung, ich komme hier an einen Ort, wo ich verstanden bin, wo letztendlich mein tiefes Verständnis, mein Know-how auch resoniert mit dem Ort und mit den Menschen, die da sind. Und dann gibt es zum Beispiel eine andere Persona, ich gehe jetzt mal nicht auf alle sechs ein, sondern nehme mal exemplarische Leute raus, die einfach sagen, ich habe ein total erfülltes Leben, aber mir fehlt letztendlich nochmal diese kreative Auseinandersetzung, auch mit mir selber und mit meiner Fantasie. Die wollen einfach, die haben gar nicht so ein tiefes Verständnis von Künstlerinnennamen und Werke, aber die suchen halt etwas, wo sie selber mit ihrer Sinnlichkeit im besten Sinne des Wortes halt resonieren.
Das heißt, dieser Mythos, der häufig aufgebaut wird, vor allem bei der klassischen Musik, dass man sagt, das sind eher so Experten, die da hingehen ins Konzert oder vielleicht sogar Menschen, die sich super nicht nur auskennen, sondern die schon selber aktiv in diesem Bereich sind, der fällt damit ja, dieser Mythos, der wird ja gekippt, oder? So habe ich Sie jetzt verstanden, ja?
Genau, also auf Basis der Studie, die wir gemacht haben, kann man halt sagen, dass ungefähr eigentlich nur ein kleiner Teil der Menschen wirklich dieses Verständnis hat, also sich wirklich gut auskennt, was Werke angeht, Künstlerinnen und Komponistinnen, ne, sondern es sind eigentlich also ungefähr so, sage ich mal, ein Fünftel der Leute ist das vielleicht, die man so ein bisschen als technisch Experten bezeichnen könnte. Und die anderen haben einfach auch andere Motivationen zu kommen. Das heißt nicht, dass sie sich jetzt gar nicht auskennen müssen, ne, aber ne, wie, sie haben halt einfach nicht dieses Feuilleton-Verständnis von Konzerten oder von Kultur.
Ich habe Sie ja so verstanden, dass Sie die Leute so ein bisschen kitzeln wollten. Sie wollten auch Neugierde wecken, weil wir Menschen ja schon A, neugierig sind und wir sind ja fühlende Wesen. Und so wie Sie es jetzt vorher beschrieben haben, ist es schon, dass der Mensch weniger das Konzert kauft, sondern dieses Gefühl, was er mitnimmt. So hatte ich es.
Absolut, ja. Ja, genau.
Und wenn Sie dann nochmal näher darauf eingehen, auf das Gefühl, Sie haben jetzt vorher gesagt, dieses Somatische, das ist ja was, was man im Körper so fühlt aus der Psychologie, ne? Also Somas aus dem Griechischen für Körper, dass man so sagt, was fühle ich, was kriege ich transportiert, was bringt mich auch vielleicht in meine Kindheit zurück oder was bringt mich vielleicht auch in meine Zuversicht, wenn wir jetzt gerade mal so in unsere Welt schauen, was sie so bietet, da brauchen wir ja schon Zuversicht und auch Hoffnung und da kann Musik ja schon vieles transportieren und auch liefern. Würden Sie das so beschreiben, dass Sie sagen, Sie sehen das, Sie haben das in Ihrer Forschung auch so erforscht oder Sie sehen das jetzt, wie sich es bei Ihnen in Dortmund entwickelt? Oder ist das eher eine ganz andere Richtung, die Sie von den Gefühlen einschlagen?
Unsere Studie ist jetzt nicht so tief gegangen, dass ich jetzt wirklich in die einzelnen, in die wirklich, wirklich einzeln in die Motivik gehen kann. Ja, aber natürlich, wenn man halt diese Studienergebnisse halt liest und wir sprechen da und haben sehr viel auch hier intern darüber gesprochen und haben das dann natürlich auch weiterentwickelt. Ne, da ist dann natürlich auch viel, wo man dann auch selber halt ansetzt und vielleicht auch ein Stück weit natürlich interpretieren muss. Ne? Aber ne, die Motive sind eben sehr unterschiedlich und es gibt zum Beispiel eine Persona, die halt einfach sagt, naja, ich habe halt von Anfang an halt auch als Kind schon Musik gemacht und es ist mir einfach wichtig, dass diese Musik einfach auch weitergetragen wird an nächste Generationen. Die ist für mich einfach ein ganz hoher Wert, der mich einfach mein Leben lang verbindet. Das ist zum Beispiel so eine Form von Verbindung. Aber es gibt eben auch die Leute, die halt sagen, naja, ne, wie gesagt, also ich habe ein total erfülltes Leben, aber mir fehlt diese kreativ-sinnliche Ebene, ne, wo ich mich noch mal emotional mit etwas auseinandersetzen kann, was ich vielleicht nicht immer alles so verstehen muss, wo ich aber auch vielleicht in manchen Momenten auch Trost finden kann, ja, also oder wo ich auch, wo, wenn ich zum Beispiel, weiß ich nicht, wenn man eine Passion hört, ne, irgendwie eine Matthäus-Passion, Johannes-Passion, da kann man ja auch ganz viel auch sein eigenen Schwermut vielleicht auch mit resonieren, ne, dass man halt sagt, es ist eben nicht immer alles gut, aber es gibt vielleicht auch eine Hoffnung, also ne, es ist sehr individuell, was da passiert. Und das ist auch die Herausforderung letztendlich in der Kommunikation.
Ja, das kann ich nachvollziehen. Sie haben mir ja zwei Artikel von sich zugeschickt. Vielen lieben Dank auch dafür. Und als ich die gelesen habe, hat mich sehr bewegt, dass Sie nicht so den Künstler oder das Werk oder den Komponisten die Komposition in den Mittelpunkt gelegt haben und gestellt haben, sondern dass es eher so der Mensch war. Sie haben den Menschen im Fokus, so habe ich es wahrgenommen. Aber ich stelle es mir jetzt so vor, Sie sind jetzt eine Konzerteinrichtung, die ja schon auch kommunikativ nach außen auftreten muss. Und Sie haben, wenn Sie jetzt den Mensch im Fokus haben, mussten Sie bestimmt einiges ändern bei sich in der Kommunikation. Was waren denn so die ersten Schritte, die Sie dafür also vornehmen mussten, dass Sie eine Änderung anstoßen konnten? Können Sie darüber berichten oder ist das too top secret?
Nein, nein, überhaupt nicht. Also vielleicht ganz kurz nochmal, es ist jetzt so, wir machen ja auch Plakate, wo wir KünstlerInnen und Werke drauf abbilden. Also es ist jetzt nicht so, dass wir darauf komplett verzichten, weil wie gesagt, wir haben ja unterschiedliche Zielgruppen und es gibt diese Zielgruppe, wo wir natürlich einfach auch sagen müssen, Künstlerin XY kommt, ne, musst du einfach nur wissen und dann kommen die Personen. Also diese Art der Kommunikation machen wir auf jeden Fall auch. Menschen in den Mittelpunkt der Werbung zu stellen, ist einfach natürlich auch der grundsätzliche Gedanke, nochmal zu reflektieren, für wen machen wir eigentlich diese Kultur, diese Form des Angebotes. Das ist ja für Menschen, ja. Und ich habe vorher immer erlebt, dass Kultur sich doch sehr stark um sich selbst dreht, sehr selbstreferenziell ist, auch sehr viel voraussetzt und wenig daran ansetzt, an dem ganz einfachen Bedürfnis, was bekomme ich denn eigentlich, wenn ich jetzt ein Angebot wahrnehme. Und das ist natürlich bei Kulturangeboten nicht ganz so einfach zu beantworten wie beim Waschmittel. Ne? Beim Waschmittel weiß ich, ich wasche das Ding, also meinen Pullover und dann ist der Fleck hinterher raus und der Pullover ist hinterher immer noch kuschelig. Bei der Kultur ist es ja deutlich komplexer. Also eine Herausforderung war überhaupt erstmal diese Übersetzung zu schaffen in eine Bildsprache. Das ist auch immer wieder in der jetzigen, also in unserer jetzigen Arbeit immer eine Herausforderung, weil es auch noch nie so gemacht wurde in der Form. Also auch mit sogenannten Testimonials, also Stellvertreterinnen zu arbeiten, die eben für die Menschen stehen, die zu uns kommen könnten. Und ja, das eben, das ist eine totale Herausforderung gewesen, da überhaupt erstmal sich ranzuwagen und Wege zu finden, das zu übersetzen. Und intern ist es so, ja, das ist schon auch eine Herausforderung, weil es natürlich etwas ist, was, sag ich mal, der Profitbereich, also Marken eben wie zum Beispiel wie Henkel oder Automobilmarken etc. pp., die nutzen das, also kommerzielle Marken nutzen das natürlich sehr stark schon. Und da ist natürlich in der Kultur immer häufig so ein bisschen der Punkt, das könnte jetzt so kommerziell sein, wenn ich diesen Weg auch gehe. Und das hat natürlich schon auch intern halt Überzeugungskraft gekostet. Aber ne, man muss halt einfach immer überzeugen, beharrlich an das glauben, was man wovon man überzeugt ist. Und ich bin davon überzeugt, dass es funktionieren kann. Und ja, Veränderung ist immer irgendwie anstrengend, aber ich glaube, der Weg lohnt sich und hat sich belohnt. Wir sehen es an unseren Zahlen.
Ja, eben, das ist das eine. Und dann ist auch, wie Sie sagen, Veränderung, ja, das ist nicht nur der Fortschritt, sondern das ist eben auch so, ja, der Mensch will sich ja auch weiterentwickeln. Und das hängt damit eben ja auch zusammen. Diese Kulturvermittlung, die Sie ja praktizieren bei sich im Konzerthaus, die hat ja auch sehr viel mit Bildungsangeboten zu tun. Zumindest wird es immer so gleich wiedergestellt. Aber ich habe Sie jetzt so verstanden aus Ihren Artikeln heraus, dass Sie die Kulturvermittlung, die Sie anbieten in Dortmund, dass Sie das als was Größeres verstehen, als reine, jetzt setzen wir es mal in Anführungszeichen, Bildungsangebote. Was bedeutet denn für Sie Kulturvermittlung heute?
Also ich glaube, Kulturvermittlung kann ganz, ganz unterschiedlich sein und wir betreiben sie hier in Dortmund auch sehr unterschiedlich. Also es gibt ja einfach die klassischen Angebote für Jugendliche, für Kinder, für Erwachsene, ne, Einführungsvorträge oder Hintergrundreportagen oder dass man auch selber Musik machen kann und das ist ein ganz wichtiger Bestandteil. Das ist ja das, was man so klassisch als Musikvermittlung oder Kulturvermittlung versteht. Und ich finde aber auch, dass die Art, wie man Marketing und Kommunikation macht, eben Kulturvermittlung oder Konzertvermittlung sein kann, wie ich es gerade beschrieben habe, indem ich halt einfach gucke, dass ich die Menschen versuche zu verstehen in ihren Bedürfnissen und daran anzusetzen und dann in der Kommunikation eben auch eine Brücke zu bauen. Deswegen ist für mich auch Marketing Kulturvermittlung.
Ist aber ein Spagat, was Sie da tun, ne? Weil Sie haben auf der einen Seite das ist wieder sehr bewertend, ich sage es jetzt einfach mal, Champions League, die sich schon auskennen mit der klassischen oder Jazzmusik, egal was sie auch anbieten, ja. Oder die anderen, die vielleicht jetzt erst zum ersten Mal kommen. Wie schaffen Sie diesen Spagat? Es ist ja für mich, ich habe da so das Bild eines Mobiles vor Augen, das sollte ja nicht in Schieflage kommen, dieses Mobile. Das sollte ja ausbalanciert sein. Und wie schaffen Sie diese Balance?
Da sprechen Sie was ganz Wichtiges an. Dieses Kulturverständnis, diese Kompetenz auch, die wir haben, auch die Qualität, die wir hier anbieten, das ist ja ganz tief in unserer DNA und auch Teil unserer Glaubwürdigkeit. Das ist ganz richtig. Und das ist aber auch interessanterweise ja auch das, was Nichtbesucherinnen ja auch suchen. Also, ne? wenn ich mich nicht auskenne, dann orientiere ich mich ja auch gerne an jemanden, der vielleicht ein bisschen mehr Kompetenz in einem Bereich hat, ne? Ich glaube, wichtig ist halt die Attitüde, mit der man halt das Ganze betrachtet. Also ich kann das tun, indem ich ein alter, weiser, nicht weißer, sondern weiser Mann bin, der halt den ich als Gegenüber quasi sehr ehrfürchtig und am liebsten gar nicht anspreche, so betrachtet. Also so eine Persönlichkeit kann ich sein, dieser alte, weise Mann. Oder ich kann halt jemand sein, ich sage es immer, eine Reiseführerin, die halt einfach mit mir auf Augenhöhe kommuniziert, aber von der auch klar ist, die hat jetzt eine Kompetenz in dem Bereich. Also ich glaube, der Punkt ist die Augenhöhe. Und in der einzelnen Kommunikation muss man das natürlich anschauen. Es gibt natürlich Kommunikationsmittel, da ist das einfacher, um sich auf die eine oder auf die andere Zielgruppe zu konzentrieren, also mehr die Kompetenz in den Vordergrund zu stellen. Bei den anderen muss ich es ein bisschen niederschwelliger machen. Aber das ist immer auch wieder ein Abwägen. In der Tat ist es ein Spagat.
Und Sie haben ja vorher auch schon die Veränderung angesprochen, weil ich stelle mir es tatsächlich so vor, dass ich so ein Denkmuster, was wir Menschen ja haben, zur Klassik oder zum Jazz, zur Musik, zum Konzerthaus, dass sich das schon verfestigt hat bei uns. Und Sie mussten da was aufbrechen. Also so habe ich es verstanden durch Ihre neue Kampagne. Was waren denn so die ersten wirklich schweren Herausforderungen für Sie, dass Sie diese Veränderung erstmal anstoßen konnten? Also wie gewinnt man intern die Leute dafür? Und vor allem, woran haben Sie es dann gemerkt? Wahrscheinlich nachher, wenn mehr Besucher tatsächlich kommen, aber wie war der Anfang? Weil es war ja bestimmt nicht gleich am Anfang, dass dann so viel mehr Besucher gekommen sind und da muss man sich ja selber auch motivieren, dass man sagt, wir sind zwar auf dem richtigen Weg, es ist schwierig, aber komm, keep on, also immer mal weitermachen. Also was waren für Sie die schwierigsten Herausforderungen in dieser Situation?
Ja, also es ist in der Tat so, dass es natürlich jetzt, ne, die Zahlen, die wir jetzt haben, das ist natürlich ein wunderbarer Beweis. Am Anfang hat man diesen Beweis halt nicht. Man hat einfach nur einen Glauben. Man kann verweisen auf andere Branchen. Das ist natürlich das Schöne, dass man sagen kann, es funktioniert ja auch woanders. Warum soll es nicht hier funktionieren? Und dann ist es halt immer auch ein persönliches Auseinandersetzen. Also es ist ja auch so, dass ich jetzt auch nicht die Weisheit mit Löffeln gefressen habe, ne? Sondern es ist auch einfach ein Miteinander und auch ein Hören aufeinander. Und ich sage jetzt auch nicht, wir müssen immer nur irgendwie niederschwellig kommunizieren, sondern da sind eben auch zum Glück Kolleginnen, die dann auch mal sagen, nee, jetzt müssen wir auch mal wieder an unsere Glaubwürdigkeit. Also das ist ein Miteinander und es ist einfach ein ständiges Überzeugen, aber es hat auch einfach Jahre gebraucht. Ich kann Ihnen da nicht diesen einen Zeitpunkt nennen, den gab es einfach nicht, sondern es ist einfach über die Zeit passiert und auch mit sehr viel gegenseitigem Vertrauen und ja, aber auch natürlich mit Frustrationsmomenten. Das gehört, glaube ich, auch dazu, auf allen Seiten.
Weil es eben nicht nur eine Entscheidung ist, sondern vor allem auch ein Prozess, der sich da abspielt.
Ja, genau, richtig. Also allein ne, wenn ich daran erinnere, unsere ersten Leitbilder, die waren, also Leitbilder ist ja immer sowas, was Unternehmen sich so vorgeben, um einmal ihre Identität zu beschreiben. Und da war halt, fokussierte sich alles darum, da nach dem Motto, wir machen hochwertige Musik. Also, ne? Und heute ist es halt so, dass in diesem Leitbild etwas steht, wir machen das für Menschen, ja, und dass die Qualität etwas ist, woran wir glauben, und weil wir sagen halt, dass das halt die Kunst sich halt in der Qualität noch mal ganz anders zeigt. Sie entfaltet sich viel stärker dadurch, wenn sie einfach wirklich herausragend produziert ist. Und da hat halt ein ganz entscheidender Moment stattgefunden, eben diese Hinwendung zu den Menschen, für die wir das machen.
Logo und Marke, ist das für Sie dann identisch in dem Zusammenhang? Ich weiß jetzt, Sie haben, glaube ich, das Nashorn, ne, bei sich als
Ja, genau,
Logo. Ne?
richtig, das
Und
Fliegende.
ja, finde ich auch wunderbar. Und Sie haben jetzt auf dem Dach, glaube ich, auch Bienen stehen und sowas. Sie machen ja schon auch viele Dinge, wo Sie Honig dann, Ihren Konzerthaus-Honig dann auch haben.
Ja.
Also, da haben Sie dann auch Biene Maja und Willi und sowas mit dabei, was ich auch wunderbar finde in sozialen Medien, wie Sie da auftreten. Aber Logo und Marke, wie ist das für Sie fürs Konzerthaus? Ist das identisch? Ist das ein Unterschied?
Ja, also Logo ist für mich ein Teil der Marke, aber es ist überhaupt nicht die Marke. Also Marke ist ein sehr komplexes Konstrukt, und natürlich das Äußere, die Optik natürlich ein ganz wichtiger Baustein ist, das wesentlich ist, aber eigentlich letztendlich das, was das Versprechen gegenüber den Menschen, die ich erreichen will. Also, ne, und dass dieses Versprechen idealerweise dann auch gehalten wird, ne? Und dieses Versprechen eben ansetzt auf einer tiefen psychologischen Ebene, wo es halt an die Motivik geht, ja. Also ich kann ja mal ein Beispiel geben, bei vielleicht eins, was jetzt nichts mit der Kultur zu tun hat, und vielleicht mal auch so ein bisschen Produkt und Marke mal abgrenzen. Also zum Beispiel, wenn ich das Produkt mal ein Auto sehe, da ist letztendlich der Nutzen ja, dass ich in der Regel irgendwie, ne, mich fortbewegen will, von A nach B kommen will, idealerweise auch noch sicher. Das sind so die Grundsachen, die ich vielleicht an ein Auto habe. Aber die meisten von uns, nicht alle, kaufen aber natürlich irgendwie eine Marke, beispielsweise ein Audi, und zahlen natürlich viel mehr, als sie vielleicht müssten, weil, ne, das natürlich nochmal ein anderer, also eine besondere Form der Fortbewegung ist. Und da kauft man eben etwas mit. Man kauft eben diesen Mehrwert, den die Marke bietet, die also quasi mich auch in meiner Persönlichkeit vielleicht ein Stück weit auch bereichert, die quasi mir Eigenschaften gibt, indem ich sie nutze, diese Marke, die ich vielleicht sonst nicht habe oder wo ich mich auch selber drin sehe, wenn ich sie schon habe. Also, ne, sie sind so eine Art Spiegelbild für mich. Das ist also nicht ganz unkomplex.
Ja, natürlich. Hat ja auch ein bisschen was schon noch mit Prestige zu tun oder Stellung, wie man sich selber sieht oder
Ja, genau.
wie man vielleicht auch sich präsentieren möchte. Das hat ja vieles damit zu tun, ja.
Genau, also
Denke
es
ich auch.
ist deutlich komplexer als nur das Logo.
Das glaube ich schon. Was begeistert denn Sie heute noch an dieser Arbeit, die Sie jetzt immer noch machen und schon auch längere Zeit jetzt schon machen? Was begeistert Sie? Für was brennen Sie da immer noch so enorm?
Ja, also da gibt es natürlich einiges, weil ich natürlich selber einfach diese Kunst einfach auch sehr, sehr liebe. Aber das, was ich wirklich immer wieder auch habe, ist, wenn ich zum Beispiel bei uns nach einem Konzert nach Hause fahre und dann vielleicht mit dem Fahrrad hier auf der Hauptverkehrsstraße fahre und ich sehe halt irgendwie, dass sich da an der Ampel ein Stau bildet und da sind halt ganz viele Menschen, die gerade aus dem Konzerthaus kommen und gerade eben dasselbe Konzert erlebt haben wie ich und ganz anders nach Hause gehen. Das ist jetzt natürlich eine Mutmaßung, ne? Aber dieses Gefühl, dass man den Menschen einfach wirklich was mitgibt, ja, dass sie hier wirklich eine gute Zeit haben und einfach bereichert, im besten Sinne des Wortes bereichert nach Hause gehen. Das ist halt einfach ein total schönes Gefühl. Also das motiviert mich eigentlich immer noch.
Weil es auch wieder was Verbindendes hat, so habe ich sie jetzt gerade verstanden, diese
Ja,
Musik, ne?
natürlich. Also ich spüre dann halt einfach, ne, auch wenn ich die Menschen ja in den Autos gar nicht kenne, da
Ja.
ist, wir haben jetzt quasi dasselbe Konzert erlebt und wir haben vielleicht ein anderes Gefühl, mit einem anderen, leicht anderen Gefühl gehen wir nach Hause, aber irgendwie, genau, ist es doch was Gemeinsames.
Frau Röhm, was denken Sie denn, wie sich das Kulturmarketing in den nächsten 10 Jahren verändern wird? Wenn wir jetzt mal so in eine Art Glaskugel reinschauen könnten, Sie und ich, wie wird sich es verändern? Was werden so die grundlegenden Veränderungen sein in der Zukunft, in den nächsten 10 Jahren? Was denken Sie?
Also ich glaube, dass Kulturmarketing definitiv wichtiger wird, weil ich glaube, wir müssen einfach schauen, dass wir als Kulturorganisation auch, ne, noch mehr selber dafür sorgen, dass halt Menschen zu uns kommen, dass es uns gut geht, auch finanziell gut geht, weil natürlich die Rahmenbedingungen, also öffentliche Finanzierung, ne, das hört man ja allenthalben, wird dann doch immer weniger und ich glaube, da werden wir gefordert sein im Kulturmarketing. Ich glaube, dass wir im Kulturmarketing auch noch professioneller werden sein müssen, uns auch noch stärker an dem orientieren, was in anderen Branchen funktioniert. Wie gesagt, so eine, in der Art, wie wir diesen Betrieb managen. Es geht mir nicht darum, dass wir jetzt Sachen verflachen. Das ist immer noch mal vielleicht ganz wichtig zu sagen. Genau, ich glaube, das sind so die wesentlichen Punkte. Also ich rede jetzt mal nicht von solchen Dingen wie KI uns beeinflusst. Da kann man natürlich jetzt, könnte man jetzt noch was weiß ich, wie ins Detail gehen. Wir müssen noch mehr verstehen oder uns noch mehr mit den Menschen auseinandersetzen, das wird immer wichtiger.
Und das ist ja, finde ich, der schöne Unterschied zu KI, weil dann eben tatsächlich der Mensch im Mittelpunkt steht und eben nicht irgendeine Maschine, die irgendwie aus der Vergangenheit etwas produziert, auch wichtig, aber eben tatsächlich etwas aus der Vergangenheit hervorholt, so eine Art stochastischer Papagei, was wiedergibt. Sie haben ja die Menschen bei sich, die real leben und die sich begegnen können, also auch in Resonanz gehen können.
Aber ich kann natürlich die KI natürlich auch für Sachen nutzen, ne? Indem ich eben auch, indem sie mir hilft, letztendlich Menschen zu verstehen. Also das kann ja schon. Ich sehe das jetzt nicht durchaus ein bisschen ausgewogen.
Ja, natürlich, es hat alles so seine Vorteile und seine Nachteile, das darf man so auch verstehen. Und auch KI ist da natürlich wichtig für die Zukunft, nicht wegzudenken. Das ist tatsächlich so. Frau Röhm, wenn wir uns jetzt mal vorstellen würden, es hört jemand zu, der noch nie in einem Konzert war, ob jetzt klassisch oder Jazz, der vielleicht auch noch nie in Ihrem Konzerthaus war. Was würden Sie dieser Person mitgeben, so als Input, als Impuls, dass er so die erste oder Sie auch diesen ersten Schritt, dieses sich trauen, ja, dass er den gehen könnte, dass Sie diesen ersten Schritt durchführen könnte? Was würden Sie sagen?
Ich würde sagen, einfach mal machen. Es lohnt sich. Und wenn man sich nicht auskennt, was ja überhaupt kein Ding ist, dann einfach ein großes Orchester wählen, wo viel passiert. Symphonien von Beethoven, Schumann, Brahms, Schubert nehmen. Da kann man nichts falsch machen. Mhm. Einfach wagen, einfach machen.
Mhm. Mhm. Den ersten mutigen Schritt nach vorne.
So.
Mhm. Frau Röhm, habe ich Ihnen jetzt irgendeine Frage nicht gestellt, wo Sie sagen, oh, Frau Lutschewitz, Sie hat mir noch nie jemand gestellt, die wollte ich aber immer schon mal beantworten. Oder aber jetzt auch im Zusammenhang, dass Sie sagen, da habe ich was versäumt, dann immer her damit, dann stelle ich Ihnen gerne diese Frage.
Nein, da fällt mir eigentlich gerade keiner ein.
Ja, na wunderbar. Ich beende den Podcast immer ganz gern mit so einer Art Kaleidoskop, so nenne ich das zumindest. Das heißt, ich formuliere einen Satz an und Sie bringen ihn intuitiv, wie es Ihnen gerade danach ist, zu Ende. Sind Sie für dieses Abenteuer offen, Frau Röhm?
Aber sowas von.
Sowas von. Also gut, dann fange ich mal an. Kulturvermittlung.
Kulturvermittlung ist super wichtig und dazu gehört für mich auch Marketing.
Musik und Menschen.
Ach, das Menschen können nicht ohne Musik.
Last but not least, es ist an der Zeit.
Es ist an der Zeit, dass Marketing in der Kultur noch ernster genommen wird und professioneller wird.
Ich danke Ihnen, Frau Röhm. Vielen herzlichen Dank für Ihre Zeit, für das Teilen Ihrer Gedanken und dann sage ich einfach mal bis bald.
Herzlichen Dank Ihnen.
Das war eine Folge von Soziologische Perspektiven, einem Podcast zu politischen und menschlichen Impulsen. Ich bedanke mich herzlich fürs Zuhören und freue mich über ein Feedback zur Podcast-Folge sehr. Abonnieren Sie diesen Podcast gerne auf Ihrem Lieblingskanal und hinterlassen Sie bitte eine Bewertung, zum Beispiel bei Apple Podcast oder bei Spotify. Und da fällt mir noch ein weiterer wichtiger Punkt ein. Bitte empfehlen Sie diesen Podcast weiter und fühlen Sie sich herzlich eingeladen, Gäste für diesen Podcast zu empfehlen. Ich freue mich, wenn wir beim nächsten Gespräch wieder zusammenfinden. Sie sich auch?